wir dann den Mietwagen gebucht hatten und dann wollten wir an die Pazifikküste fahren. Genau. Und den Mietwagen hatten wir eigentlich für die ganze restliche Zeit in Costa Rica geplant. Allerdings ist mir einer der dümmsten Fehler dann überhaupt passiert. Und zwar stand ich dann beim Schalter an bei Sixt und habe mich gefreut, dass wir so einen super günstigen Preis bekommen haben und habe dann die Reservierungsnummer durchgegeben und dann hat er gesagt, ja, okay, sie haben ein Auto reserviert, aber eben in San Jose, Kalifornien und nicht hier in Costa Rica.
Ja, das war Steven und Steven hat wahnsinnig viel Geiles in Costa Rica erlebt. Anders kann man das gar nicht sagen. Also es ist einfach so ein unglaublich geiles Land und wenn ich so Gespräche führe wie mit Steven, dann möchte ich mich am liebsten wieder ins Auto setzen, zum Münchner Flughafen fahren und losfliegen. Einfach nur los. Ich freue mich, dass es eigentlich tatsächlich auch bald der Fall ist. Am Freitag geht's für uns wieder los. Aber Costa Rica wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Würde ich auch gerne mal wieder machen. Wahnsinnige Story. Er war 43 Tage unterwegs in Zentralamerika und halt auch eine Zeit lang in Costa Rica. Und einiges von dem, was er erlebt hat, haben wir auch erlebt. Und ich freue mich, dass er das mit uns geteilt hat. Wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben ein bisschen geredet und ich habe heute eigentlich auch noch so einiges zu erzählen, bevor wir in diese Podcast-Folge reinspringen. Und zwar als allererstes wird diese Folge präsentiert von Edelbooks Verlag. Richtig cool, sie sponsern diese Folge und wollen ein ganz besonderes Buch hervorheben, das heute so gut zu diesem Thema passt. Denn Costa Rica ist ein absolut geiles Land für Birder. Ne? Birder, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, aber Vogelliebhaber. Ich bin in Costa Rica auch ein großer Vogelliebhaber. Es gibt so viele tolle große und kleine Vögel dort und so unglaublich viele Abenteuer, die man erleben kann. Und der US-Amerikaner Noah Stricker, der hat 2015 entschlossen, so sein Jahr zu machen, sein Big Year zu machen und wollte so viele Vogelarten wie möglich weltweit sichten. Und seine Reise führte ihn durch 42 Länder, oft abseits der bekannten Routen, also off the path und immer mit Hilfe von einheimischen Kollegen und Unterstützer. Und er hat abgelegene Andengipfel überquert, hat sich durch Gewitterstürme und absurde Grenzkontrollen gekämpft und stellt am Ende einen Weltrekord auf. Er hat sage und schreibe 6042 Vogelarten in nur einem Jahr gesichtet, also wirklich richtig krass. Und vor allem aber hat er wirklich unvergessliche Abenteuer auf dieser Reise erlebt, dass ihn auf alle 5 Kontinente geführt hat. Und wie er gereist ist, was er erlebt hat, das steht alles in seinem Buch Vogelfrei, das jetzt halt eben vom Edelbooks erschienen ist. Und das Geile ist, also ihr könnt euch dieses Buch ab sofort holen in jedem Buchhandel oder halt auf den bekannten Internetplattformen. Und ihr könnt jetzt auch 3 Bücher hier im Off the Path Podcast gewinnen. Teilnahmebedingung ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst über 18 sein und in Deutschland leben. Tut mir leid, liebe Schweizer. Ich weiß, ihr hört hier auch sehr, 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 sehr fleißig zu und würdet auch gerne gewinnen. Ich würde es euch auch gerne schicken, aber das geht leider nicht. Das sind die Teilnahmebedingungen. Und natürlich Österreich halt eben auch nicht. Sorry. Aber 3 Bücher könnt ihr gewinnen in Deutschland. Teilnahmebedingungen, wie gesagt, über 18 und in Deutschland lebend. Was ihr damit machen müsst, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr hinterlasst einfach einen ganz, ganz tollen Kommentar, eine ganz, ganz tolle Bewertung auf iTunes und sagt, warum ihr dieses Buch gewinnen wollt oder warum Off the Path toll ist oder warum euch diese Podcast-Folge so besonders gefallen hat. Das könnt ihr einfach gerne mal machen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr 1 von 3 Büchern. Vogelfrei von Noah Stricker, was ja sich nach einem richtig, richtig tollen Abenteuer anhört. So viel dazu, so viel zu dem Sponsor dieser Folge und Steven hat eine tolle Zeit erlebt in Costa Rica. Von San Jose ging es kurz nach Nicaragua, dann wieder zurück nach Costa Rica. Er ist durch den Corcovado Nationalpark bei 35 Grad gewandert. Er ist mit einem Two-Wheel-Drive durch Flüsse gefahren, hat geniale Rafting-Touren erlebt, also richtig, richtig toll. Und ich wette, dass er auch ein paar richtig tolle Vögel gesehen hat, denn davon gibt es ganz, ganz viele in Costa Rica. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich solche Gespräche führe und wenn ich solche Podcasts auch selber höre, ich höre meinen Podcast manchmal auch selbst auf Reisen, weil ich es immer wieder interessant finde und ich mir dann diese Folgen auch ein bisschen besser merken kann, wenn ich wenn ich mit jemandem über irgendein Thema gesprochen habe. Costa Rica war tatsächlich schon mehrmals hier Thema im Podcast, einfach weil es ein grandioses, faszinierendes Land ist, in dem Lina und ich jetzt auch schon dreimal waren in den letzten 3 Jahren, glaube ich, 4 Jahren. Also regelmäßig dort gewesen und ich kann das alles nur so unterschreiben, was Steven da so von sich gibt. Für uns geht es jetzt auch los diese Woche. Ich freue mich mega. Am Freitag geht es los Richtung Australien. Yes! Endlich. Endlich geht's los. Wir sind Reiseblogger und das ist die erste Reise des Jahres. Hashtag fail. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Wir sind zurzeit nicht mehr so ganz viel unterwegs. Wir wollen ein bisschen weniger Langstrecken machen. Wir werden dieses Jahr tatsächlich auch nur so 2-3 Langstreckenreisen machen. Das ist für uns schon ein großer Einschnitt, also schon krasse Veränderung für uns im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir wollen auch ein bisschen was dafür tun, für die Umwelt. Wir sind auch tatsächlich nachhaltiger unterwegs. Ja gut, okay, der eine oder andere sagt jetzt, aha, aber ihr fahrt auch so eine krasse Karre. Ja, das stimmt. Wir sind mit Sicherheit nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes, wir zu sein. Und deshalb gibt es weniger krasse oder längere, weitere Reisen. Es gibt mehr kürzere Reisen diesen Sommer. Ihr werdet sehen, es wird einfach extrem, extrem, extrem geil. So nachhaltig waren wir eigentlich noch nie unterwegs, denn wir werden sehr, sehr viel laufen, also auch extrem gut. Viele Wanderungen stehen an, die schon gebucht sind, die schon eingetütet sind, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf die bevorstehende Reise, auf die ich mich wie Bolle freue. Australien ist eins meiner Lieblingsländer. Ich bin schon sehr, sehr oft dort gewesen. Ich habe in Australien gelebt vor vielen, vielen Jahren. Das wird einfach extrem geil. Endlich auch das letzte Bundesland Australiens für mich, Tasmanien. Tasmanien soll ja auch nochmal irgendwie so was ganz, ganz Besonderes sein. Ich freue mich einfach. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden tolle Geschichten mitbringen. Wir werden tolle Instagram-Stories posten. Wir werden einen tollen Abenteuerhappenfolge im Nachhinein oder vielleicht auch währenddessen hochladen. Und ich hoffe, ihr bleibt uns natürlich treu. Das ist übrigens die 128. Off the Path Podcast-Folge, wie ich das letzte Mal versprochen habe, ab sofort wieder ein bisschen regelmäßiger, ne? Zweite Woche in Folge, yes, I'm on fire. Ich habe diese Woche sage und schreibe 5 Podcasts aufgenommen, also für die nächsten Wochen sind wir schon mal safe. Wenn ihr aber eine coole Story drauf habt, wenn ihr irgendeine tolle Story erlebt habt, wenn ihr was Geiles auf Reisen erlebt habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich suche nach wie vor tolle Gäste wie Steven, die was zu erzählen haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch höre. Einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com, eigentlich recht einfach zu merken. Schreiben und dann hören wir uns und schreiben wir ein bisschen und dann geht das eigentlich ratzfatz und wir machen einen Termin aus und dann quatschen wir eine Stunde über eure Reisen. Sehr unkompliziert, einfach nur, jeder von uns macht sich einen Kaffee, setzt sich am PC und dann telefonieren wir eine Stunde, so geht das. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann freue ich mich, von euch zu hören. Wie gesagt, www.offthepath.com. Nee, wie gesagt, podcast@offthepath.com. Einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben, dann können wir auch immer ganz kurz schreiben. Und folgt uns auch auf gerne auf Instagram. Wie gesagt, da kommen jetzt demnächst ganz tolle Stories für die nächsten 3-4 Wochen aus Australia, from Tasmania. Das wird richtig, richtig toll. Gut, genug geredet. 10 Minuten ist jetzt diese Pre-Roll, diese Intro. Steven redet jetzt auch noch ein bisschen und dann hören wir uns am Ende in der Outro wieder. Und dann erzähle ich euch noch eine tolle Sache, die wir gestern erlebt haben. Also bleibt dran. Viel Spaß nochmal mit dem Podcast.
Sehr schön. Wir sprechen heute auch über eine Zeit, also eine Reise, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen vergleichsweise warm war, oder?
Ja, vergleichsweise warm ist sogar noch gut ausgedrückt. Also es war schon teilweise sehr, sehr heiß und die Schweißperlen sind nur so geflossen.
Ja, du warst mit Freunden, warst du in Nicaragua und Costa Rica unterwegs?
Genau, ich war mit meiner Freundin und einer Freundin von uns zusammen, also wir waren zu dritt in Costa Rica und auch in Nicaragua und zum Schluss auch nochmal in Kuba. Insgesamt waren wir 6 Wochen unterwegs.
Ordentliche Zeit, die hoffentlich viel Zeit gelassen hat, um viel zu erkunden. Wie lange wart ihr wo?
Wir waren insgesamt knapp 4 Wochen in Costa Rica und dann eigentlich nur 5 Tage in Nicaragua, was eigentlich ein bisschen wenig war. Und dann nochmal 10 Tage in Kuba.
Okay, also wirklich sehr wenig Zeit in Nicaragua. Bin ich gespannt, was ihr da gesehen habt. Aber 4 Wochen Costa Rica ist natürlich ordentlich. Und da habt ihr mit Sicherheit viel erlebt. Darüber sprechen wir heute hauptsächlich. Mhm. Wie kamt ihr auf die Idee, nach Zentralamerika und hauptsächlich nach Costa Rica zu reisen?
Also grundsätzlich bin ich eigentlich schon immer reisebegeistert gewesen und war dann auch letztes Jahr zum ersten Mal in Südamerika, in Peru. Und da habe ich ganz viele Leute getroffen, die so von Costa Rica geschwärmt haben. Und dann habe ich natürlich auch euren Podcast regelmäßig gehört und ihr habt auch immer so viel Positives von Costa Rica erzählt, weshalb ich da einfach noch aufmerksamer drauf wurde und mich darüber informiert habe und habe das den anderen beiden vorgestellt und die waren auch direkt begeistert und dann haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall und gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein anderes Land mitnehmen können und ja, so ist das dann entstanden eigentlich.
Okay, cool. Wann wart ihr dort?
Wir sind am 28. Februar dieses Jahr hingeflogen und sind Mitte April dann zurückgekommen.
Okay, Februar, das ist, lass mich nicht lügen, das ist Ende der Regenzeit oder Anfang der Trockenzeit?
Das ist schon Trockenzeit, ja, genau.
Okay.
Ja. Das war auch gut, weil wir hatten im Endeffekt keinen Allradantrieb bei unserem Mietwagen und war dann ein bisschen heikel manchmal und da waren wir ganz froh, dass es die Trockenzeit war, in der wir da waren.
Ja, absolut. Also das wäre nämlich eine der Fragen gewesen später. Wie war die unterwegs? Two-Wheel-Drive oder Four-Wheel-Drive? Weil, also braucht man, ne? Also würdest du nochmal mit Two-Wheel-Drive durch Nicaragua, durch Costa Rica reisen oder würdest du das nächste Mal direkt auf Allrad wechseln?
Also ich glaube, Allrad ist einfach insgesamt entspannter. Man hat viel weniger Sorgen und gerade wenn man dann in der Regenzeit unterwegs ist, dann braucht man das auch. Wir sind jetzt in der Sommer- oder in der Trockenzeit, sind wir da auch ganz gut mit zurechtgekommen. Aber wir hätten beinahe einiges dann gar nicht gemacht, weil wir gedacht haben, okay, da müssen wir mehrere Flüsse durchqueren. Das schaffen wir einfach mit unserem Antrieb nicht. Und im Endeffekt haben uns dann aber die Einheimischen so ermutigt, an manchen Stellen, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir probieren es einfach mal, wir gucken, wie tief der jeweilige Fluss ist und fahren trotzdem durch. Es hat auch geklappt, aber eben mit einigen Sorgen und hätten wir Allradantrieb gehabt, dann wären wir da einfach durch und hätten ja gar kein Problem gehabt.
Was war das genau für ein Fahrzeug, das ihr hattet?
Das war dann Suzuki, etwas erhöhter, ich kann mich gar nicht genau an den Namen erinnern, Jimny, heißt der Jimny?
Jimny, ja, aber Jimny ist Allrad, oder? Ich weiß gar nicht, ob es den als Zweirad-Antrieb gibt. In meiner Erinnerung ist der Suzuki Jimny das kleinste Allradfahrzeug, das produziert worden ist. Es gibt vielleicht noch einen Suzuki Vitara,
Der Vitara, der war es wahrscheinlich. Also wir hatten auf jeden Fall keinen Four-Wheel Drive.
Ja, also ich meine, dass der Jimny eigentlich Four-Wheel-Drive ist und der Vitara
ja, okay,
nicht.
Dann was, ja.
Der sieht aus wie so, ja, wie so ein SUV, ist er aber eigentlich gar nicht.
Genau,
so
richtig, ne? Ja. Also er war schon etwas höher auch, das war im Endeffekt auch gut. Aber ja, wie gesagt, kein Four-Wheel Drive.
Ja. Cool. Was habt ihr alles in Nicaragua, also wenn du mir mal eben kurz eine grobe Route nennen könntest, was ihr so alles erlebt habt und wo ihr lang gefahren seid, dann können wir das Gespräch darauf irgendwie aufbauen. Also ihr seid mit größter Wahrscheinlichkeit, könnte ich wetten, in San José gelandet.
Genau, richtig, ja. Ja, genau, wir sind in San José gelandet und hatten bis dahin auch noch gar nicht so viel vorher geplant. Was wir vorher geplant haben, war, dass wir auf den Rio Paguara fahren und da die zweitägige Rafting-Tour machen.
Ah, geil,
das war die Tour, die ihr ja, glaube ich, auch gemacht habt, auch am Start von eurer letzten Reise. Und ja, das war wirklich super, super, super geil. Und wir waren echt glücklich, dass wir das gemacht haben. Das war ein super Einstieg in die Reise. Und haben sogar ein Faultier vom Raft aus gesehen. Das war unser erstes Faultier. Das war echt richtig cool. Und die erste Woche sind wir dann noch komplett ohne Mietwagen unterwegs gewesen und haben da die Karibikküste besucht, waren da an verschiedenen Orten. Und den Rest der Zeit waren wir eigentlich dann eher an der Pazifikküste. Und teilweise nochmal haben wir noch ein paar Unternehmungen rund um San José gemacht, wie zum Beispiel der Tenorio Nationalpark, der wird ja auch was sagen mit dem blauen Rio Celeste. Und genau, das war so die grobe Route in Costa Rica. Und genau.
Okay. Okay, ihr seid am Anfang die erste Woche ohne Mietwagen unterwegs gewesen, hast du gesagt. Das heißt, ihr seid gelandet in San José, habt euch dort ein Hotel wahrscheinlich für die erste Nacht genommen und habt euch dann quasi von dem Tourenanbieter abholen lassen und quasi da an diesen Ort zum Rio Paguare fahren
lassen. Genau, so haben wir das gemacht. Und also das war auch in dieser Tour mit inbegriffen, dass man abgeholt wird von einem Hotel. Und eigentlich war es auch geplant, dass man dann auch wieder nach San José zurückgebracht wird. Aber das war für uns eigentlich eher ungünstig, dass wir nochmal nach San José zurück müssen. Und
ist ja nochmal eine zweistündige Umfahrt, ne? Also nochmal zurück.
Genau, und deswegen haben wir dort gefragt, ob es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt. Und die haben erst gesagt, ja, nee, eher nicht. Und dann hatten sie aber irgendeinen Einheimischen kontaktiert, der dann gesagt hat, okay, ich fahre die drei. Und der ist dann gekommen, dem haben wir natürlich noch ein Trinkgeld gegeben, aber der hat uns dann bis nach Puerto Viejo gefahren. Und
ah ja, bis da unten in die Ecke.
Das war eigentlich perfekt für uns, weil dann hatten wir eigentlich einen Tag gespart und haben direkt auch ein bisschen Kontakt mit einem Einheimischen, der eigentlich gar nicht so direkt im Tourismusgeschäft dabei ist, zu tun gehabt. Ja, und das war dann unser Ticket sozusagen an die Karibikküste.
Ja, das ist ideal. Da bist du eigentlich schon direkt unten an der Grenze zu Panama und kannst quasi dann peu à peu dich durch die Ortschaften hocharbeiten, wieder zurück zu Puerto Limón.
Genau, das war eigentlich auch unser Gedanke, dass wir da dann eigentlich relativ gut liegen und den ein oder anderen Nationalpark uns ansehen können und einfach auch die Karibikküste schon einfach ein bisschen aufsaugen können. Und ja, deswegen haben wir das so uns ausgesucht am Anfang und waren dann auch im Endeffekt glücklich, dass es so gelaufen ist, dass das so geklappt hat.
Die Tour auf dem Rio Paguari, habt ihr das auch mit Rios und, Tropicales gemacht oder
genau,
mit einem anderen
haben wir
Anbieter?
Mit Rios Tropicales gemacht und das war wirklich top organisiert und die Kommunikation mit denen war immer perfekt und man konnte sich auch wirklich gut auf die verlassen, nicht nur, dass die einen so abgeholt haben, wie die das auch angekündigt haben, sondern auch, dass sie sich dann um einen gekümmert haben, wie mit unserem Anliegen, was wir da hatten, das war ja dann eher ungewöhnlich, dass man woanders hin möchte und das haben sie uns trotzdem organisiert und das fand ich echt positiv. Also es gibt eigentlich nichts, was ich darüber sagen könnte, was mir nicht gefallen hat.
Ja, ich muss auch sagen, dass, aber das ist, glaube ich, so in Costa Rica allgemein wirklich sehr vorbildlich und weit entwickelt und anders als in manch anderem Nachbarland vielleicht, dass die da sehr sehr weit gehen. Und vielleicht hat das auch so einen kleinen amerikanischen Einfluss, weil halt auch alles sehr amerikanisiert ist, die Preise inflationär auch nach oben sind durch die Amerikaner, aber das ist schon etwas, was mir sehr gut aufgefallen ist, die Gastfreundschaft.
Das auf jeden Fall. Also wenn man ein Anliegen hatte, die haben wirklich versucht, einen da immer weiter zu helfen, egal welches Anliegen das war, und dann hat man sich eigentlich auch ziemlich wohl gefühlt und auch einfach sicher gefühlt zu jeder Zeit, in der man eigentlich da war.
Ja, das glaube ich. War das eure allererste Rafting-Tour?
Ja, genau.
Geil, dann habt ihr direkt mal, es ist richtig lang, ne? Es sind 2+4 Stunden, glaube ich, oder? Oder 4+2 Stunden?
Ja, genau, das waren 2 und dann am zweiten Tag nach der Übernachtung waren das dann nochmal 4 Stunden und die waren echt lange und das war auch echt anstrengend. Und ja, aber ja. Unvergesslich.
Ja, also bleibt mir in Erinnerung oder ist mir in Erinnerung geblieben, die letzten 20 Minuten der Tour, wo man durch diese enge Schlucht quasi durchpaddelt. Also richtig schön ist das gewesen.
Super schön. Also teilweise kamen die Wasserfälle von links und rechts runter und ja, man hat Tiere gesehen, hatte ich ja anfangs schon mal erwähnt, dass man sogar ein Faultier vom Raft aus gesehen hat, das ist, glaube ich, nicht alltäglich.
Also das ist aber echt, nee, wollte ich gerade sagen, erstens, also nicht alltäglich, besonders bei der Geschwindigkeit, die man da manchmal lang pest und zweitens, dass ihr halt direkt nach Ankunft innerhalb von 2 Tagen ein Faultier seht, hat schon viel mit Fall.
Das
Glück
war
uns
auch bewusst und wir waren auch einfach glücklich, dass wir die Glücklichen waren, die das sehen durften.
Ja. Ja, die sind auch ein bisschen langsam, deswegen hast du ein bisschen länger was davon.
Das stimmt.
Ja. Wie war da, also du hast ja gesagt, es war anstrengend, der zweite Tag, aber ich bin der Meinung, dass der erste Tag von der Intensität halt noch ein bisschen krasser ist. Ne? Du kommst halt an, steigst direkt in dieses Raft und dann geht eigentlich auch direkt los. Ne? Also schön wellig und du musst dich schön festhalten, du musst schön paddeln. Keine Ahnung, wie das bei welchen Guide ihr hattet, aber bei uns war das immer so, der hat immer gesagt, so
ja, genau. For your life. Also der hat wirklich zu jeder Zeit die Leute in seinem Raft motiviert und ich denke, was auch nochmal ein Grund war, weshalb das am ersten Tag noch ein bisschen anstrengender wirkte, war, weil man ja sich erstmal ein bisschen mit der Paddeltechnik vertraut machen musste und gucken musste, dass man dann immer synchron mit seiner Seite gepaddelt hat. Und das ging dann am zweiten Tag schon ein bisschen flüssiger und man konnte noch ein bisschen mehr vielleicht auch die Landschaft genießen als am ersten Tag, wo man hauptsächlich damit beschäftigt war, dass man da ordentlich das Paddel ins Wasser sticht und dann auch sich eben mit seinen Teampartnern abstimmt, dass das auch funktioniert. Und man hat ja natürlich auch noch viele Kommandos gelernt am ersten Tag, die man auch alle erstmal so verinnerlichen sollte. Und ja, aber das war dann am zweiten Tag alles drin im Kopf und dann ging das eigentlich echt, echt gut ohne Schwierigkeiten.
Wie fandest du oder ihr die Unterkunft mitten im Nirgendwo, die dann einfach irgendwo da aufpoppt nach einer Kurve?
Das ist einfach nur traumhaft. Wir haben auch am Ende unserer gesamten Reise überlegt, was sind so unsere Highlights gewesen und diese Lodge da mitten im Dschungel, die war schon auch eine der Highlights. Direkt, also etwas erhöht mit dieser riesen Terrasse und den Hängematten und man konnte auf den Fluss gucken. Das war einfach unglaublich schön und auch die Unterkunft an sich, unser Zimmer, das war top. Also es war sauber und ja, wir hatten alles, was wir brauchten und auch das Essen war sehr lecker und sehr viel eigentlich, wie das meistens so war in Costa Rica, wenn man da irgendwo Essen bekommen hat. Und ja, also auch da wirklich super organisiert und ja, eigentlich absolut zu empfehlen. Gibt's nichts.
War das Essen da noch lecker oder war das am Ende auch immer noch lecker? Wie hast du das wahrgenommen, die kulinarische Vielfältigkeit der kostarikanischen Küche?
Sehr, sehr monoton mit Reis, was man eigentlich immer bekommt. Aber wir haben uns auch viel selbst gemacht und deswegen hatten wir da ein bisschen Abwechslung im Endeffekt in der ganzen Zeit und waren da jetzt nicht so, dass wir nach Hause gekommen sind und konnten kein Reis mehr sehen. Also das ging dann auch, ja.
Okay. Geht mir meistens anders, wenn ich aus Costa Rica zurückkomme und auch Nicaragua. Da kann ich dann erstmal Reis mit Bohnen ein Weilchen nicht mehr sehen, weil es einfach wirklich zu jeder Tageszeit, egal zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, serviert wird und die Abwechslung jetzt nicht unbedingt gegeben ist. Also die kostarikanische Küche ist recht einfach.
Wir waren eigentlich immer froh, dass wir dann zu essen hatten und dann war es uns auch egal, ob das schon wieder Reis mit Bohnen ist. Vielleicht haben wir es aber auch echt weniger gegessen als du dann in deiner Zeit und konnten deshalb da noch besser mit umgehen.
Hm. Ja, also wenn das auf einmal irgendwann gewürzt wird, dann ist es dann irgendwann so, oh, das schmeckt aber gut heute. Ja, ja. Das ist halt echt so, oh, heute Avocados dazu, oh, lecker. Und aber ich muss aber auch sagen, dass dieses, also das, ich finde das lustig, also wir hatten diese eine Erfahrung, ich glaube, in Cahuita, da wurde uns dann angeboten, na, wir haben heute zwei Rezepte oder zwei Gerichte. Das eine ist Reis mit Bohnen auf die traditionelle Art und Weise und das andere ist Reis mit Bohnen auf die karibische Art und Weise, also mit Kokosmilch.
Genau, ja, mit Kokosmilch.
Gekocht und dann denkst du so, oh, okay. Ich hatte mich schon auf die Abwechslung gefreut, aber dann nehme ich halt Reis mit Bohnen. Mit Kokosmilch und das schmeckt dann auch richtig gut. Aber ja, also ist halt so, um mal zu zeigen, so diese Abwechslung, ne? Heute zwei Stück und dann ist halt beides trotzdem das Gleiche.
Ja, ja, genau.
Ihr seid dann quasi von Siquirres, da ist ja quasi das Ende der Tour, dann nach Puerto Viejo. Ist auch ein ordentliches Stück, ne? Ist man auch nochmal irgendwie so 2-3 Stunden unterwegs gewesen.
Genau, das war nochmal eine kleine Fahrt, aber da wir ja da gerade immer noch frisch in Costa Rica selbst waren und dann auch den Einheimischen hatten, der sehr interessiert war und uns ganz viel erzählt hat zu der Umgebung und zu seinem Land, war das eigentlich sehr abwechslungsreich und ja, deswegen ging die Fahrt eigentlich relativ schnell zu Ende.
Hm. Ja, Strecken in Costa Rica sind allgemein dauert ein bisschen mehr als bei uns, dauert deutlich länger, weil die Straßen halt einfach sehr kurvig und durch die Berge und oftmals auch nicht gut ausgebaut sind.
Genau, richtig. Vor allem, wenn man, je weiter man in den Süden kommt, auch auf den Halbinseln, ist dann halt auch keine betonierte Straße mehr, sondern eigentlich nur noch Schotterweg. Und man denkt immer erstmal, okay, das sind nur irgendwie 150 Kilometer, das ist schnell gefahren, aber das darf man eigentlich nicht unterschätzen, weil das dann doch eine ganze Ecke länger dauert. Und eben richtige Autobahnen, wie wir das kennen, gibt es ja eigentlich auch nicht. Außer San José rum, so ein paar Schnellstraßen.
Ja, absolut. Was mich gerade gefragt habt, wie ist euer Spanisch?
Naja, es geht so. Ich hatte jetzt begleitend in meinem Studium habe ich ein paar Spanischkurse belegt und hatte das auch in der Schule und konnte mich auch, also die wichtigsten Sachen konnte ich auch auf Spanisch mit den Costa Ricanern klären, aber wenn es dann doch ein bisschen tiefer ging, dann bin ich gerne und schnell auf das Englisch übergegangen und die anderen beiden auch.
Wenn du sagst, ich konnte dir so ein paar einfache Sachen klären, ist das dann irgendwie so una cerveza?
Ja, ne, ein bisschen mehr ging es schon.
Ein bisschen mehr, okay.
Ja, genau.
Also es geht über das Ballermann-Spanisch, über das Mallorca-Spanisch.
Ja, genau. Also ein bisschen mehr ging dann doch. Und vor allem wurde das auch dann mit der Zeit besser, wenn man mit denen gesprochen hat, mit den Costa-Ricanern. Und dann wurde das Vokabular auch wieder ein bisschen größer. Und das konnte man dann auch direkt wieder für sich umsetzen und auch, dann eigentlich konnte ich am Ende unserer ganzen Reise schon wieder ein bisschen oder ordentlich besser sprechen, weil ich einfach mehr Vokabeln auf dem Schirm hatte als vorher, am Anfang der Reise. Hm.
Würdest du von dir aus sagen, dass das auch wichtig ist, dass man es kann? Also einfach auch als Empfehlung aussprechen, dass man nach Costa Rica mit ein bisschen Spanischkenntnissen reisen sollte? Oder geht das auch ohne?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es geht ohne, weil selbst in den entlegensten Orten in Costa Rica können die Leute Englisch sprechen. Zumindest war so unsere Erfahrung. Natürlich schadet es nicht, wenn man auch ein bisschen Spanisch sprechen kann. Vor allem, wenn man einfach sich ein bisschen mit Einheimischen unterhalten möchte, die jetzt vielleicht nicht ganz so des Englischen mächtig sind, dann ist es natürlich auf jeden Fall hilfreich, aber man braucht es nicht unbedingt. Das ist in Nicaragua vielleicht schon wieder ein bisschen anders, weil da war meine Erfahrung zumindest, da hatte teilweise auch der Hostelchef kein kleinstes Fünkchen Englisch drauf und da musste ich dann wirklich mit meinem Spanisch gucken, dass ich da irgendwie zurechtkomme und mich verständige.
Ja. Ja, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen und interessant gewesen, wie du das halt in Nicaragua und Kuba wahrgenommen hast.
Genau, ja. Also in Nicaragua.
Kuba ähnlich?
In Kuba war es ähnlich. Also da, ich denke mal, das entwickelt sich gerade, dass auch gerade die Hostelinhaber, die Casa Particulares führen, dass die immer ein bisschen mehr Englisch lernen jetzt im Laufe der Zeit, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren, aber das ist schon noch immer sehr gebrochenes Englisch, was sie sprechen. Und meistens verstehen die einen auch nicht so gut, wenn man Englisch spricht. Das heißt, für Kuba ist das Spanische schon relativ wichtig, aber wie man an uns sieht, mit ein paar Wörtern, mit ein paar Vokabeln, kommt man auch da ganz gut zurecht.
Ja, es ist immer erstaunlich, wie weit man mit Händen und Füßen kommt.
Auf jeden Fall, definitiv. Das geht ganz schnell.
Also wenn man dann einmal so, und ich finde, da lernt man auch so viel dazu, einfach so diese, weil im Kopf wird das ja immer als so großes Problem dargestellt. Viele Menschen und viele E-Mails, die ich immer bekomme, ist, ich spreche die Sprache nicht, ich traue mich nicht, ich kann das
ja,
nicht.
Ja, genau. Ja.
Und sobald man einmal da ist und dann mit den Leuten spricht und dann merkt so, okay, ich kann mich ja auch anders kommunizieren. Ich kann ja auch mit Händen und Füßen und irgendwie geht das ja dann schon. Dann ist das einfach so ein riesengroße Hürde, die gemeistert wird, dass man dann eigentlich auch alles schaffen kann.
Genau, also man muss sich einfach trauen und ich kann auch mit großer Sicherheit sagen, dass wenn man sich dann getraut hat, man ist einfach glücklich, dass man es gemacht hat, weil man so viele Erfahrungen gesammelt hat, auch ohne diese Sprache zu sprechen, die in diesem Land gesprochen wird, dass man ja das auf gar keinen Fall bereut. Und auch dadurch, dass man sich dann mit Händen und Füßen verständigt, kriegt man dann trotzdem so ein bisschen mit, was so die entscheidenden Worte sind, die man braucht. Und man hat ja auch meistens so ein paar in den Reiseführern so ein paar Sätze, die man dann auch sich angucken kann, die man dann sprechen kann. Und das reicht wirklich vollkommen aus, gerade in Costa Rica, um da sich zurechtzufinden.
Cool. Jetzt lass uns mal nochmal kurz auf deine Reise zurückzugehen. Ihr seid von Siquirres nach Puerto Viejo. Das ist ja eigentlich so einer der südlichsten Orte in Costa Rica auf der karibischen Seite.
Ja.
Direkt an der Grenze zu Panama. Ich glaube, Panama ist dann irgendwie noch mal 20, 30 Minuten von dort entfernt. Was habt ihr dort gemacht? Was habt ihr dort erlebt?
Ja, also wir haben da erstmal auch keinen genauen Plan gehabt, wie lange wir in Puerto Viejo bleiben. Wir haben da den ersten Tag eigentlich nur an dem Karibikstrand verbracht und haben da einfach ein bisschen entspannt, weil ja auch die Rafting-Tour davor ein bisschen anstrengender war und hatten dann eigentlich nur auf dem Schirm, in den Cajita-Nationalpark zu fahren. An einem der Tage, in denen wir da sind, und wir hatten da so ein kleines Café entdeckt, mit einem Engländer, der das, glaube ich, auch geführt hat, und da waren wir dann mal frühstücken und der hatte auch eigenen Kaffee und das war richtig gemütlich und dann haben wir den gefragt, ob er nicht auch irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten hat und er hat dann gesagt, ja, ein Doppelzimmer hätte ich, dann müsst ihr dann halt zu dritt schlafen, aber wenn euch das recht ist, dann können wir das machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir auf jeden Fall, auch wenn wir nur ein Doppelbett haben, ist egal. Und den hatten wir dann auch ein bisschen gefragt, was er uns noch empfehlen würde. Und er hat uns gesagt, dass noch weiter südlich von Puerto Viejo noch ein Nationalpark ist, den man mit den Fahrrädern gut erreichen kann. Und wir konnten bei ihm auch kostenlos Fahrräder leihen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann könnten wir das ja eigentlich machen, wenn er das sogar empfiehlt. Und dieser Park, das war dieser Manzanillo-Nationalpark. Und da sind wir also eine Stunde ungefähr auf dem Rad gewesen, Richtung Süden. Und er hatte uns erzählt, dass das eigentlich sehr ähnlich zum Cahuita-Nationalpark ist, nur viel weniger Besucher und noch ein bisschen, ja, einfach weniger touristisch, wenn man das dort so sagen kann. Und Ja, das war wirklich eine super Erfahrung, super schön, oder die Landschaft dort und völlig verlassen. Da sind Bilder entstanden. Da glaubt uns keiner oder jeder, dem wir die Bilder zeigen, sagt, die habt ihr nicht selbst gemacht, das ist aus irgendeinem Katalog oder sonst was. Also es war wirklich landschaftlich so wunderschön und auch, dass da einfach so wenig los war, das war einfach traumhaft, dass das nicht einfach so ein Trampelpfad war, wo da 100 Leute in der Stunde vorbeikommen an dir, sondern wir haben vielleicht in der ganzen Zeit, in der wir da waren, 10 andere Leute gesehen oder so. Und ja, das war halt unser einer Ausflug. Und ja, wir haben dann aber trotzdem gesagt, wir machen den Cahuita-Nationalpark auch noch, weil von dem haben wir so viel gehört und da kann man ja Faultiere auf jeden Fall sehen und sowas haben wir gehört.
Ihr
Und
habt keine gesehen, ne?
doch, wir
Ach
haben
so,
doch,
okay.
wir haben sogar. Nee, doch, aber ja, es war halt wie auch angesagt, es war viel, viel mehr los und das war auch schön. Aber im Vergleich einfach zu diesem Manzanillo-Nationalpark fand ich, ja, war es einfach schön, dass man beide Erfahrungen gemacht hat. Und
Aber einfach nur der Beweis, dass man auch einfach die Leute ansprechen muss und einfach mal die Locals und diesen, das finde ich halt einfach so geil, dass sie euch auch den Tipp gegeben haben, dahin zu fahren und euch das mal anzuschauen.
ja,
Statt
genau.
einfach so die Standardtour, wo sie wahrscheinlich vielleicht viel mehr Provisionen machen würden und viel mehr dran verdienen könnten. Aber dass man sagt, das eine ist zwar gut, aber das andere ist besser.
Genau. Also da hatte er wirklich nichts von. Er musste uns sogar seine Fahrräder im Prinzip dann geben dafür, dass wir da hinfahren. Er hätte auch theoretisch die Fahrräder für sich aufsparen können, falls da Gäste kommen, die da nicht übernachten und die dann dafür zahlen. Aber er hat gesagt, nimmt die Fahrräder, das ist wirklich ein schönes Erlebnis und ja, ihr werdet dankbar sein, wenn ihr da wart und das gesehen habt. Das war schön, ja. Also daher wären wir sonst nie drauf gekommen. Ich hatte mich eigentlich sehr ausgiebig informiert über Costa Rica und das, was man machen kann, aber das hatte ich irgendwie nicht so direkt auf dem Schirm und das steht zwar auch im Lonely Planet drin, aber für mich war es eher versteckt zu finden und deswegen, ja, war ich froh, dass wir diesen Tipp bekommen haben.
Ja, Kawita hat bestimmt eine halbe Seite und der Manzanillo hat vielleicht zwei Sätze.
Genau so war es, ja, genau.
Ist halt, ja, die Nachfrage ist nach Cahuita einfach ein bisschen größer. Aber im Cahuita habt ihr auch die Bootstour wahrscheinlich gemacht vom Ort und dann bis an die Spitze und dann zurückgelaufen oder
Wir
wie habt
haben
ihr das so?
sogar, genau, wir sind sogar, wir waren relativ spät da und haben dann auch nur einen halben Tag dort verbracht und wir konnten da ja keine Tour mehr machen, weil es da ja in dem Cahuita-Nationalpark irgendwo einen Punkt gibt, wo je nachdem, ob Ebbe oder Flut ist, man dann einfach nicht mehr weiter kann, beziehungsweise man muss, also bis 2 Uhr musste man einen bestimmten Punkt erreicht haben und dann konnte man überlegen, gehe ich jetzt weiter oder gehe ich wieder zurück zu dem Eingang, von dem ich hergekommen bin. Und ja, für uns war einfach die Zeit ein bisschen zu knapp, weshalb wir dann gesagt haben, okay, wir laufen bis zu diesem Punkt und gehen dann wieder zurück und machen keine Bootstour.
Okay, aber also ihr seid alles spaziert, aber ich muss sagen, man sieht verdammt viele Tiere, ne, in ganz, ganz kurzer Zeit, die da frei rumlaufen, also von Kaimanen zu Affen, Schlangen und wahrscheinlich, also Faultiere habt ihr auch gesehen.
Genau, super viele Tiere und auch so nah. Also die Affen, die Kapuzineraffen, die waren sehr, sehr nah an uns dran, natürlich immer mit einer gewissen Distanz, aber man konnte die super schön beobachten. Und mit denen haben wir eigentlich auch relativ lange Zeit verbracht, weil die auch irgendwie den Eindruck vermittelt haben, die genießen das, dass sie da so bestaunt werden. Und wir hatten auch Glück mit dem Faultier, was wir gesehen haben. Das hatte sogar ein Baby dabei. Und ja, das ist auch gerade, musste irgendwie über so eine Astgabelung klettern und ist uns dadurch so unglaublich nahe gekommen, dass wir hatten jetzt keine professionelle Kameraausrüstung dabei, aber selbst mit unseren Handys, die wir dabei hatten, super schöne Aufnahmen gemacht haben. Und ja, allein zu diesem Zeitpunkt, als wir diese Erfahrung dann noch gemacht haben mit den Affen und den Faultieren, waren wir froh, dass wir auch in Cahuita waren. Also das war definitiv
Also,
so.
ich muss sagen, dass ich das halt wirklich auch sehr genossen habe. Also ich bin halt absolut Tierfanatiker, ich liebe Tiere, ich kriege davon nie genug und ich finde es immer, wenn man eine Tour macht mit einem Guide, der hat nicht so viel Geduld und so viel Zeit wie ich.
Ja, genau.
Und da finde ich solche Geschichten, wenn man auf eigene Faust Safari machen kann, wenn man das so sagen möchte, dann finde ich das immer so toll, weil man sich einfach ganz viel Zeit lassen kann und einfach so viel Zeit hat, wie das Tier auch hat.
Richtig, genau das, so genau so sehe ich das auch. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Guides, wo ich gedacht habe, wieso müssen wir jetzt weiter? Das ist so ein schöner Moment. Beispielsweise letztes Jahr in Peru, da haben wir einen Puma gesehen, den man nicht so oft live sieht. Und wir standen da zwar 2-3 Minuten, aber wenn das nach mir gegangen wäre, ich wäre so lange da geblieben und hätte den Puma beobachtet, bis er wirklich weg wäre. Und wir sind einfach schon wieder frühzeitig weg, als man ihn eigentlich noch hätte beobachten können. Und genauso war es im Corcovado-Nationalpark. Das war jetzt wieder in Costa Rica. Dort muss man ja einen Guide nehmen. Und
genau.
Da war es eigentlich auch so. Da wäre ich auch an manchen Punkten gerne länger geblieben und hätte da einfach noch ein bisschen mehr die Natur und die Tiere beobachtet. Aber da hatte man auch einen relativ strikten Zeitplan, dass man da halt ja dann auch weitergegangen ist.
Ja, ja. Also das ist auch das, was ich auch mal sage, also so, wenn man in Afrika auf Safari Game Drive unterwegs ist, dann finde ich es immer so schade, dass man halt wenig Zeit hat. Also so viel Zeit, wie der Ranger halt für angemessen für sich und den Rest der Gruppe halt denkt, dass es ist und nicht auf deine.
Ja, genau. Er hat dann halt die entsprechenden Tiere eben auch schon mehrfach gesehen oder sieht sie auch mehrfach in der Woche und empfindet das dann gar nicht mehr für so sehr besonders, dass man da vielleicht als Gast, als Tourist noch ein bisschen länger schauen möchte. Und ja, so kommt es dann zustande, dass man dann relativ schnell weitergehen muss.
Hm. Ja, ja. Okay. Von dort ging es wohin weiter von Cahuita?
Wir sind dann direkt mit dem Bus nach San Jose wieder gefahren, weil wir dann den Mietwagen gebucht hatten. Und dann wollten wir an die Pazifikküste fahren, genau. Und den Mietwagen hatten wir eigentlich für die ganze restliche Zeit in Costa Rica geplant. Allerdings ist mir einer der dümmsten Fehler dann überhaupt passiert. Und zwar stand ich dann beim Schalter an Zig bei Sixt und habe mich gefreut, dass wir so einen super günstigen Preis bekommen haben und habe dann die Reservierungsnummer durchgegeben und dann hat er gesagt, ja, okay, sie haben ein Auto reserviert, aber eben in San Jose, Kalifornien und nicht hier in Costa Rica.
Nein! Dieser Fehler passiert ganz, ganz vielen Leuten. Ganz, ganz vielen Leuten. Also, du bist nicht der Einzige.
Und ich weiß aber auch nicht, wie mir das passieren konnte, weil mir ja schon bewusst war, dass es auch San Jose in Kalifornien gibt und ich war mir eigentlich auch sicher, dass es das San Jose in Costa Rica war. Und ich hatte sogar noch Kontakt zu Sixt, weil ich wissen wollte, wie das ist, wenn man mit einem Mietwagen über die Grenze nach Nicaragua fahren will. Und von denen hat aber dann auch keiner gesagt, okay, wenn du von San Jose, Kalifornien nach Nicaragua willst, musst du ja nochmal eigentlich durch ein paar andere Länder. Also da von denen hat mir auch keiner irgendwie den Tipp gegeben, oh, hast du vielleicht das falsche San Jose ausgewählt. Aber gut, ja, das war im Endeffekt der Fehler, der mir passiert ist. Und die hatten dann natürlich auch selbst kein Auto mehr da, aber hatten einen Bekannten, der irgendwie auch noch ein paar Autos hat und vermietet. Und dann haben wir kurz überlegt und haben gesagt, okay, wir haben eigentlich keine große Alternative, wurden dann von dem abgeholt. Und im Endeffekt war das auch unser Glück. Das war so ein super lieber Mann, der uns mit zu sich nach Hause genommen hat. Seine Frau hat uns dann mit Wasser und Schokolade begrüßt. Und der hat uns im Endeffekt dann ein Auto zur Verfügung gestellt und hat auch gesagt, okay, ihr könnt das so lange benutzen, wie ihr wollt. Wir planen jetzt erstmal 2 Wochen, weil vom Budget war das leider für uns dann auch nur noch so, dass wir es nur 2 Wochen statt für die restliche Zeit nehmen konnten. Und auch, ich gebe euch noch einen Hotspot mit, dass ihr immer Internet habt. Ich gebe euch noch ein Navi mit. Ihr müsst da gar nichts bezahlen. Ihr könnt das alles kostenlos nutzen. Wir dachten zumindest zuerst, dass da wäre ein Haken dran, aber im Endeffekt war wirklich kein Haken dran. Der war ein super lieber Mensch und er hat uns auch dann gesagt, wenn ihr zurück seid in San Jose, sagt mir einfach, wo ihr seid, wo euer Hotel ist. Ich komme dahin und hole das Auto ab. Hat er auch am Ende gemacht und es war super entspannt für uns und im Endeffekt ja, sind dadurch, dass ich diesen blöden Fehler gemacht habe, ein paar andere positive Sachen durch entstanden. Und deswegen haben wir es im Endeffekt auch nicht bereut, dass wir das Auto nur 2 Wochen hatten, statt in der kompletten Zeit.
Mhm. Das ist krass. Aber wie gesagt, also dieser Fehler ist vielen Leuten schon mal passiert, habe ich schon einiges Male gehört. Mit Sicherheit ist es sogar dem einen oder anderen passiert, der hier gerade zuhört. Ich muss auch zugeben, dass ich letztens Flüge gesucht habe. Ich als Vielreisender, der schon oft in Costa Rica gewesen ist, suche, eine halbe Stunde Flüge für Freunde und habe die ganze Zeit San Jose in Kalifornien drin.
Ja.
Und habe selbst nicht gemerkt, beziehungsweise ich bin auch der Meinung, dass es sich irgendwie selbst abgedatet hätte,
ja,
und gewechselt hätte. Aber ja, beweisen kann ich es nicht.
Genauso geht es mir auch. Ich habe die Reservierung einige Male geändert und ich bin auch der Meinung, dass die Ursprungsbuchung San Jose in Costa Rica war und dass es dann irgendwann bei den Reservierungsänderungen passiert ist. Aber ja, ich kann es auch nicht beweisen.
Ja. Naja, aber gut. Aber dafür habt ihr ja dann irgendwie, ist ja doch alles gut geworden. Ihr seid dann losgefahren Richtung?
Richtung Uvita, das hat man so angepeilt als nächsten Übernachtungsplatz, weil unser nächstes Ziel war der Corcovado Nationalpark und wir wollten möglichst stressfrei dann reisen und deswegen haben wir uns einen Ort rausgeguckt, an dem wir dann eine Nacht verbringen. Das war im Endeffekt dann Uvita, wo wir auch ein super schönes Hostel gefunden haben vom deutschen Ehepaar beziehungsweise einer deutschen Familie, mitten im Dschungel, etwas erhöht, Holzhaus und ja, einfach super schön, weil die von ihrem Holzhaus auf der einen Seite überhaupt gar keine Wand hatten und auch kein Geländer. Dementsprechend war das erste Stockwerk komplett vom Boden hin freigehend, also da war kein Geländer und von dort aus konnte man in Hängematten liegen und einfach in diesen Dschungel reingucken, Brüllaffen beobachten und Kapuzineraffen bestaunen beim Springen durch die Bäume und hatte sogar im Hintergrund noch den Pazifik mit im Blick. Und das war unsere richtig, richtig schöne Übernachtung in Uvita. Und wir waren auch noch im Marino Ballena Nationalpark. Haben wir kurz einen Abstecher gemacht, bevor wir dann nach Puerto Jiménez auf der Osterhalbinsel angekommen sind, wo dann auch im Endeffekt unsere Tour für den Corcovado Nationalpark gestartet ist.
Okay, habt ihr die Tour vorher gebucht gehabt?
Ja, das musste man ja eigentlich auch vorher buchen, weil man genau, ja, erst diese Bestätigung braucht, dass man den Park überhaupt betreten darf. Und deswegen, das hatte ich gelesen, deswegen hatten wir uns schon ein bisschen vorher drum gekümmert. Also ich denke, einen Tag vorher würde auch reichen, aber eben habe ich auch...
Glaube ich nicht. Also aus Erfahrung weiß ich, dass es halt sehr beliebt und es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl an Rangern. Also die Empfehlung ist hier ganz klar, deutlich früher zu machen.
Ja, genau.
Also wenn man es halt einen Tag vorher macht, dann geht es halt inflationär nach oben. Ne? Dann zahlst du halt auch Last-Minute-Zuschuss und dann findet sich mit Sicherheit jemand, der das macht, aber dann zahlst du halt auch irgendwie wahrscheinlich das Zehnfache von dem, was normal ist.
Das kann gut sein, ja. Wir hatten da auch einen getroffen, der dann einfach gesagt hat, ich fahre mal da runter und mache die Tour. Und der konnte dann, der war gleichzeitig mit uns in Puerto Jiménez, konnte aber nicht mit uns am nächsten Tag in den Park rein, weil er eben nichts vorher gebucht hatte.
Und genau.
Ich habe den nicht wieder getroffen. Weiß nicht, ob der dann am nächsten Tag reingekommen ist oder ob er noch länger warten musste. Aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass, wenn man da keine Zeit unnötig verstreichen lassen möchte, dass man sich da vorzeitig drum kümmert.
Aber ihr habt euch nicht viel Zeit gelassen zwischen San Jose und Puerto Jiménez, ne? Also seid ordentlich durchgefahren, 2 Tage durchgefahren, also 2 Tage, 4-5 Stunden durchgefahren, oder?
Genau, das haben wir aber auch deshalb gemacht, weil wir danach dann die Pazifikküste nochmal abfahren wollten und wollten uns da dann an den Punkten, an denen wir gerne halten wollten, noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Deswegen haben wir diese Strecke jetzt von San Jose etwas schneller gemacht.
Okay.
Genau.
Und dann seid ihr von Puerto Jiménez in den Park rein, also wahrscheinlich nach Galate gefahren und dort dann losgelaufen?
Genau, richtig. Unser Guide, das war zufälligerweise dann auch für uns alleine der Guide, für uns drei, der ist dann am Morgen zu unserem Hostel gekommen und wir haben noch kurz unser Gepäck, was wir nicht brauchten für die 2 Tage, haben wir bei denen ins Office gebracht und sind dann mit ihm von unserem Hostel aus losgefahren und in Karate dann gestartet mit der Wanderung. Das Auto konnte man da stehen lassen. Das hat irgendwie wie heißt nochmal die Währung? Ich habe es schon wieder vergessen.
Cordobas?
Cordoba ist Nicaragua.
Dann warte mal. Costa Rica. Michael, ja, da wird doch mit Dollar bezahlt.
Ja, aber nee, mit mir fällt es bestimmt gleich ein.
Costa Rica, warte. Costa Rica. Mir fällt es gerade auch nicht ein.
Genau, also für ganz, ganz wenig Geld. Ach, Colones.
Ja, genau. Ja.
Genau, also da konnte man einfach für 5 Colones konnte man das Auto da stehen lassen. Irgendwie so war das. Und dann sind wir dort in die Wanderung eingestiegen. Die anstrengendste Wanderung aller Zeiten war.
Das ist, glaube ich, 8 Stunden.
8 Stunden, aber nicht nur an einem Tag, sondern an beiden Tagen. Und
ja,
genau, also es waren ja dann jeweils 23 Kilometer und die hatten vorher auch schon gesagt, okay, also das...
Ihr habt nur eine Nacht im Nationalpark gemacht?
Genau.
Das, okay, also ihr seid 8 Stunden reingewandert bis zur Rangerstation, genau. Und dann quasi dort übernachtet und dann wieder zurückgelaufen.
Genau, richtig.
Mein lieber Scholli.
Ja, das hatte verschiedene Gründe, weshalb wir dann nur eine Übernachtung genommen haben, aber ja, wir haben es überlebt und...
Aber das nächste Mal, also Empfehlung?
Ich denke, das kommt auf den Geldbeutel drauf an. Also das kostet ja schon ein bisschen was. Und klar, wenn man ein bisschen größeres Budget hat, dann würde ich auf jeden Fall länger bleiben. Aber bei uns war es eben so, dass wir ja ein bisschen was noch vorhatten und auch schon gemacht haben. Und unser Budget dann nicht das allergrößte war. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das aber trotzdem sehen. Dann machen wir eben nur eine Übernachtung. Und fahren danach weiter.
Und, was hat das gekostet?
Ich meine, die mit einer Übernachtung in einem Guide, das waren 270 Dollar.
Ja, müsste so. Ja, ist schon ein stolzer Preis. Also ich finde es auch, also ist nicht günstig.
Genau, und mit 2 Tagen hätte das, glaube ich, dann schon 410 gekostet. Und man hat ja noch verschiedene Optionen, ob man jetzt zu dem Ausgangspunkt wieder zurück möchte oder ob man nach Drake Bay gefahren werden.
Weiterlaufen.
Genau, ja. Entweder laufen oder mit dem Boot. Ich glaube, ein Stück mit dem Boot ist da auf jeden Fall mit drin. Und
ja,
wir haben uns dann eigentlich vor allem aus Budgettechnikgründen dann eben entschieden, dass wir dann nur eine Übernachtung dort nehmen.
Aber es ist schon krass. Also wie war denn die Wanderung so für euch? Also ich muss ja sagen, wir haben die ja nicht gemacht. Wir wollten die letztes Jahr machen und dann hat Line ja, ich glaube, 3 Tage vor unserer Reise nach Nicaragua. Nee, Line ist 24 Stunden vor der Abreise nach Nicaragua von 100 Kilometer laufen im Kungsleden zugekommen und hatte sich das Knie gezerrt und konnte halt entsprechend dann keine 8 Stunden auf Sand, auf weichen Sand laufen. Wie war das? Wie war denn diese Wanderung für euch? Du hast ja auch gesagt, eines der anstrengendsten Dinge, die wir hier gemacht haben. Erzähl mal.
Ja, also es war eben sehr, sehr heiß und wir hatten zwar nur einen Rucksack dabei, wo hauptsächlich Wasser drin war. Wir sollten 3 Liter Wasser mitnehmen und hatten dann eben nur noch ein bisschen Wechselklamotten für die Nacht beziehungsweise für den nächsten Tag dabei. Und man hatte uns vorher schon gesagt, dass ungefähr um die Mittagszeit die besonders anstrengende Zeit anbricht, weil wir da etwa 1,5 Stunden direkt am Strand laufen müssen, in der knallenden Hitze, in der Sonne. Und dass wir da auf jeden Fall auch eine Kopfbedeckung brauchen. Und das war im Endeffekt auch so. Also das war auch im Wald, in den eher etwas schattigeren Plätzen war es trotzdem sehr, sehr heiß und anstrengend. Und ja, das Wandern an sich war dann davon geprägt, dass man eigentlich erstmal mit sich selbst gekämpft hat und gar nicht so die Umgebung genießen konnte. Und das wurde dann aber im Verlauf auch ein bisschen besser, weil man sich irgendwie so ein bisschen eingefuchst hat, würde ich sagen. Also dann hat man irgendwann so ein gewisses Tempo drauf gehabt, mit dem man ganz gut zurechtkam. Und ja, dann je weiter wir dann auch gelaufen sind, desto mehr Tiere haben wir dann auch gesehen. Da haben wir viele Stops gemacht. Also wir haben Tapire gesehen, Boa Constrictor, ganz viele Aras, ganz viele verschiedene Affen. Es gibt, glaube ich, 3 Affensorten in Costa Rica im Corcovado-Nationalpark. Die haben wir auch gesehen. Und ja, die Zeit am Strand, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Ich weiß nicht, ob du die TV-Serie Lost kennst, aber...
Wird ja auch in Costa Rica gedreht. In Costa Rica oder Nicaragua, aber auf der Pazifikseite da.
Und genau so habe ich mich auch gefühlt, gestrandet, und man hat wirklich wenige andere Menschen gesehen, und wir sind da dann langgelaufen. Wir waren die Einzigen, die Spuren in den Sand gesetzt haben. Das war schon ein atemberaubendes Gefühl. Und ja, wir haben viele Tiere eben gesehen auf dem Hinweg, auf dem Rückweg dann leider nicht mehr so am nächsten Tag. Also ich denke, dass man muss sich halt auch immer klar machen, dass man da in keinem Zoo ist, wo ein Gehege nach Gehege kommt, sondern dass man eben in der Wildnis ist. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen auf Glück und Pech drauf an, je nachdem, also wie viele Tiere man sieht. Und ja, also insgesamt eine sehr, sehr anstrengende, aber auch super schöne Erfahrung, gemacht haben.
Also das ist schon cool, dass ihr so viele auf dem Hinweg gesehen habt. Die Tapire, waren die sehr groß?
Die waren sehr groß, ja.
Es ist unglaublich, also, wie groß sie werden können. Ne? Die sehen ja irgendwie so aus, also man, wenn man es noch nie gesehen hat, denkt man so an Schweinart. So,
ja, ja,
so
genau.
Ungefähr so eine Größe von einem Schwein oder so, aber die sind gigantisch.
Genau, die sind wirklich richtig groß. Wir hatten auch wir haben zwei gesehen, und das eine lag einfach nur in so einer Pfütze drin, und auch allein dieses Ausmaß, was dieser Tapir da eingenommen hat, das war schon gigantisch. Und am nächsten Tag haben wir ihn dann auch nochmal stehend gesehen, und das war dann nochmal beeindruckender, wie groß Tapire werden können.
Ja, bin ich auch mal immer wieder erstaunt. Ihr habt dann quasi in der Ranger-Station in den Hochbetten da geschlafen. Das ist ja auch quasi bei dem Fluglandeplatz, ne?
Ja, richtig, genau. Also da, wo ganz viele Hochbetten aneinander standen, in dieser Sirena Station. Sirena Ranger Station heißt die, genau. Genau.
Da waren wir auch eine tolle Erfahrung für sich, da mitten im Urwald mit den ganzen Geräuschen mal zu schlafen.
Ja, das ist unglaublich. Das kann ich nur immer wieder empfehlen. Das hatte ich in Peru schon und in Costa Rica diverse Male. Das ist einfach unglaublich. Da könnte ich stundenlang zuhören und ja, beobachten und eben einfach hören, wie viele verschiedene Geräusche da doch zu hören sind. Das ist der Hammer.
Ja. Also was mich halt wirklich fasziniert hat am Corcovado, ist halt dieser Dschungel direkt am Strand. Also diese Bäume und dieser Wald halt einfach direkt bis ans Meer geht, und du hast quasi auf der linken Seite hast du quasi den Ozean, hast du halt ein bisschen Sand und Strand und dann halt dieser wilde Urwald. Das ist für mich total faszinierend gewesen.
Richtig, das hat mich auch von Anfang an begeistert, und diese Begeisterung hat auch immer angehalten, auch wenn man dann eigentlich gar nicht mehr am Strand gelaufen ist, sondern im Wald drin. Man hat trotzdem das Meeresrauschen gehört. Und ja, das war einfach immer schön. Ich liebe das Meer, und wenn ich das Meeresrauschen höre, dann geht es eigentlich immer gut. Und selbst in diesen anstrengenden Phasen dann auch im Wald drin, wenn man das Meer nicht mehr gesehen hat, man hat es trotzdem gehört. Und ja, das war irgendwie einfach immer schön.
Was hast du am anstrengendsten empfunden von der Wanderung, so dieses Laufen am Strand im Sand?
Ja, doch, das würde ich schon sagen, weil man da eben einfach immer im Sand einsinkt. Wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass wir eigentlich nur noch in einer Reihe gelaufen sind und immer in den Spuren von unserem Guide, weil wir dann nicht mehr so tief eingesunken sind in den Sand, dass wir dann so zumindest gehofft haben, ein bisschen Kräfte sparen zu können. Und ja, das war wirklich das Anstrengendste, weil man eben der Sonne auch komplett ausgesetzt war. Und es war auch noch die Mittagssonne. Ja, da...
Musstet ihr auch Flüsse durchqueren?
Ja, genau. Also kurz bevor man zur Ranger Station kommt, da gibt's diesen einen Fluss, der aber dann immer so abgepasst wird, dass er relativ niedrig ist. die meinten auch, dass dann wohl, wenn das Wasser hochsteht, da Bullenhaie sind.
Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Haben die euch nämlich gesagt, dass da auch Haie drin sind?
Ja, doch. Das haben sie uns gesagt und damit haben sie uns aber auch, glaube ich, teilweise gescheucht, auch am nächsten Morgen. Da haben sie gesagt, wir müssen früh los, wenn es noch dunkel ist, weil wenn wir zu spät sind, dann sind da schon die Bullenhaie und deswegen müssen wir da vorher schon drüber kommen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, dass man halt, man kann jetzt sagen, man hat einen Fluss durchquert, wo Haie und Krokodile drin sind. Das ist nämlich schon echt krass. Also Bullenhaie sind eigentlich fast gefährlicher als weiße Haie, weil die territorial sind.
Ja, genau. Und wenn ich da vorher vor der Reise erzählt habe, dass wir das vorhaben, da hat dann auch jeder gesagt, wieso macht ihr das? Seid ihr lebensmüde? Aber gut, im Endeffekt war es ja jetzt nicht wirklich so schlimm, dass man da irgendwie mit seinem Leben gespielt hat oder so, sondern das war dann ein relativ flacher Fluss, durch den man dann einfach
schnell... Bis zur Hüfte?
Es war sogar nur bis zum Knie.
Ah, okay, ja. Aber wenn man, also es ist halt so, dass wenn man, also wir haben sie auch nicht gesehen, wir sind ja auch extra früh aufgestanden, als wir da in der Selena Station übernachtet haben. Da ist auf, also ihr seid ja links dann runter den Strand, zurück nach Galate und genau. Von dort aus gekommen. Und wenn man da rechts lang läuft und 5 Minuten läuft, dann ist auch nochmal im Fluss. Mhm. Und also die Gezeiten sind ja immer anders, aber als wir da waren, war irgendwie morgens um 5, kurz vor Sonnenaufgang, war Hochwasser und da konnte man dann die Finnen quasi sehen, wie sie durch den Fluss geschwommen sind, aufwärts zum Jagen.
Okay, schön.
Das ist schon crazy.
Ja, das glaube ich. Das hätte ich auch gerne gesehen, ja, muss ich sagen.
Also wenn man dann ein paar Stunden später durch den Fluss oder halt durch einen anderen Fluss, wo halt die Haie auch drin sind, durchlaufen muss, dann denkt man sich auch nur so, oh, what the fuck.
Ja, das
aber gut.
Ja.
Krasses Abenteuer. Also eins ist mir jetzt schon klar, wir sprechen über Nicaragua heute nicht mehr. Also wir sprechen in einer Stunde und wir haben was haben wir jetzt, die erste Woche hinter uns?
Ich glaube, das ist anderthalb Wochen haben wir erst.
Okay. Also ihr seid dann quasi von Galate, habt euch wieder in euer Auto gesetzt, seid über die Schotterpiste nach Puerto Jiménez und dann seid ihr Richtung Norden gefahren oder seid ihr dann nochmal in Puerto Jiménez geblieben?
Nee, wir sind direkt weiter und ein Guide, den wir in der Ranger Station kennengelernt haben, der hat uns im Endeffekt ermutigt, dass wir noch nach Drake Bay fahren sollen. Wir hatten das vorher eigentlich schon abgehakt, weil eine andere Gastgeberin, bei der wir übernachtet hatten, gesagt haben, das sind 5 Flüsse und der 5. Fluss, durch den ihr müsst, der ist sehr hoch. Das könnte der kritische sein und ihr habt ja keinen Allradantrieb. Ja, der meinte dann aber, es hat lang nicht mehr geregnet und der Fluss ist nicht so hoch. Ihr könnt da auch mit Two-Wheel-Drive durch. Und dann haben wir kurz überlegt und haben gesagt, okay, wir probieren es einfach, wir testen es aus, wir steigen vor den Flüssen aus und gucken, wie tief die sind und wenn wir es uns zutrauen, fahren wir durch. Und ja, die Anspannung auf der Fahrt wurde dann nach und nach immer größer, nachdem die ersten Flüsse dann auch durchfahren wurden. Kam der 5. Fluss eben immer näher und als wir dann da angekommen waren, haben wir auch echt gedacht, okay, wie sollen wir da durchkommen? Der war sehr breit und auch tiefer als alle anderen, wie das schon angekündigt waren. Und zum Glück kamen da dann auch gerade ein paar Einheimische vorbei, die uns dann gesagt haben, okay, ihr dürft nicht gerade durchfahren, sondern ihr müsst eigentlich Schlangenlinien durch diesen Fluss fahren und haben uns genau gezeigt, welche Spur wir fahren sollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die das so genau wissen, die werden den Fluss gut kennen, denen vertrauen wir und dann fahren wir durch. Und im Endeffekt war es auch so. Also wir sind dann da Schlangenlinien durch diesen Fluss durchgefahren, natürlich ganz langsam und haben es dann auch geschafft. Dann war natürlich die Freude groß und wir wurden dann danach auch mit der Sicht in die Bucht von Drake Bay dann auch belohnt und waren froh und glücklich, dass wir es gemacht haben. Das war dann halt nochmal, genau.
Abenteuerlich.
Ja, auf jeden Fall super abenteuerlich und ja, also in der Regenzeit hätte man das auf keinen Fall machen
können. Nee, da hätte man wahrscheinlich aber auch nicht mit dem Allrad durchfahren können. Also ich muss auch sagen, dass wir sind ja schon zur Regenzeit und zur Trockenzeit da gewesen. Wir haben immer ein Allrad gehabt und selbst mit Allrad habe ich Einfluss mal nicht genommen, weil ich gesagt habe, nee, der ist einfach zu tief, die Strömung ist zu stark. Und es hat sich dann auch also danach habe ich das dem Vermieter erzählt von Nomad America und der meinte auch, ja, das ist der Fluss, wo ich die meisten Leute oder die meisten Autos wieder rausholen muss mit irgendwelchen Traktoren und Bauern, die mir helfen, weil viele Leute einfach meinen, ist Allrad, das geht schon. Don't be gentle, it's a genau. Rental. Und dann gib ihm einfach und dann bleiben die einfach da stecken. Und also es ist schon einfach echt krass, was für eine Kraft Wasser hat, was für eine destruktive Kraft Wasser hat. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Auf jeden Fall.
Ja, genau. Also nichts. Ich würde auch nicht sagen, dass man, also man sollte das einfach genau sich überlegen, sollte den Fluss genau ansehen, wie die Strömung ist und wie hoch er im Endeffekt wirklich ist, indem man einfach mal durchläuft oder so. Dann hat man ja schon mal einen Eindruck und kann das dann einschätzen, aber niemals einfach reinfahren und denken, dass das schon wird irgendwie.
Ja, naja, absolut, absolut. Das Ganze auch noch tagsüber machen und nicht im Dunkeln. Und also und lieber mal einen Umweg fahren statt einfach quer durch, weil es einfach sehr, sehr gefährlich sein kann.
Richtig.
Aber bei euch hat ja alles geklappt, das ist ja schön. War die in Drake Bay?
Genau, da waren wir in Drake Bay, waren sogar 3 Tage dort, weil es uns einfach so schön gefallen hat und haben da einfach ein bisschen entspannt nach dieser anstrengenden Tour durch Colorado und haben noch eine Schnorcheltour gemacht an den Coco Island, wo man
cool.
ja, da auch einige Tiere, Fische sehen kann, Wasserschildkröten.
Coco Island oder Canyon Island?
Canyon Island, sorry.
Coco Island ist das ist 3 Tage Bootsfahrt von Costa Rica entfernt.
Genau. Genau, ja. Nee, das war eine Canyon Island. Genau. Und da kann man wohl in der Regenzeit auch richtig viele Delfine und viele Wale sehen, was
richtig,
wir dann eben
richtig.
Nicht sehen konnten. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn man auch in der Regenzeit da ist, dass man das mitnimmt.
Also wir haben damals, wir waren im September, glaube ich, dort.
Ja.
Ich glaube, es war September. Und wir haben, also bei Bahia Ballena Nationalpark haben wir bestimmt 20 Wale gesehen und auf dem Weg von Drake nach Canyon Island haben wir auch nochmal irgendwie so 10 Wale auf dem Weg und ganz viele Delfine gesehen. Das war der Wahnsinn. Und wir hatten ein Team von National Geographic bei uns in der Lodge mit drin und die waren dort zum Filmen und die haben erzählt, dass sie bei Canyon Island, da waren die tauchen, wir waren schnorcheln, die waren tauchen und dann sind die Wale wohl auf die zugeschwommen, mit denen geschwommen. Das war, muss wohl faszinierend gewesen sein.
Oh, das glaube ich, ja. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber da waren wir halt in der falschen Jahreszeit dann da.
Ja.
Aber ein Grund, um wieder zurückzukommen, wann vielleicht dann mal in der Regenzeit.
Ja, ja, also es lohnt sich auch, dann ist es halt, also ihr wart ja zur Trockenzeit, das heißt, es ist alles eher, also es ist noch grün, aber nicht mehr so sattgrün und zur Regenzeit ist es halt einfach wirklich so grün und einfach toll, aber dafür auch viel feuchter.
Ja, genau, aber es möchte ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal ansehen, in Costa Rica in der Regenzeit.
Mhm. Wie ging es dann für euch weiter?
Wir sind dann relativ ohne große Planung weitergefahren. Wir hatten eben als nächsten Fixpunkt die Nicoya-Halbinsel und haben dann gesagt, okay, wir bleiben stehen, wo es uns gefällt. Wir fahren erstmal, wir waren an dem Rio Tacoles vorbeigefahren, wo diese ganzen Krokodile sind. Diese Krokodilsbrücke da.
In Jaco.
Genau, genau. Da sind wir stehen geblieben und sind dann weitergefahren bis Punta Arenas, wo Fähren nach Nicoya führen und hatten dann eben im Kopf, dass wir da dann einfach übernachten oder vorher schon übernachten. Und dann waren wir da angekommen und es war schon ein bisschen, wir haben uns eigentlich nicht so sicher dort gefühlt, dass wir gesagt haben, okay, da könnten wir im Auto schlafen oder wir finden ein Hostel. Hostel war da irgendwie auch nicht so angesagt und dann haben wir geguckt, wann fährt denn die letzte Fähre und die haben wir dann genommen, was im Endeffekt auch super, super schön war, weil es war eine sternklare Nacht und wir waren ganz alleine oben auf dem Deck von der Fähre und haben unzählige Sternschnuppen dann gesehen auf dieser Überfahrt und im Endeffekt waren wir dann froh, dass wir es gemacht haben und sind dann noch weitergefahren bis nach Santa Teresa.
Durch die Nacht durch?
Die Nacht durch, genau. Ich habe dann gesagt, komm, ich fahr das Stück jetzt einfach noch, bevor wir.
Aber warte mal, ihr seid von Drake Bay bis nach Santa Teresa an einem Tag gefahren?
Ja. Genau.
Wow!
Wir haben natürlich ein paar Zwischenstopps gemacht, wie auch bei Jolly Rogers Burger, wo ihr auch mal wart.
Geil, da seid ihr mit Two-Wheel Drive hochgekommen. Aber gut, von der einen Seite geht das eigentlich, aber die Strecke, die wir gefahren sind, die ging nicht.
Ja, also bei uns stand auch in der Einfahrt von, oder in der Abfahrt von der Straße stand auch No Four-Wheel Drive und so. Und ich war froh, dass die beiden Mädels das nicht gesehen haben. Ich habe es dann einfach probiert und bin hochgefahren und Es war knapp, aber es hat geklappt. Und ja, es war schön, genau. Also das war einer der...
Aber geiler Laden, ne? Geiler Burger da oben.
Ja, und die Aussicht dazu noch, das war der Hammer. Das war ja geil, ja. Und genau, das war einer der Zwischenstopps, die wir dann gemacht haben. Es war im Endeffekt anstrengend, weil wir so lange unterwegs waren an dem Tag, aber Manuel Antonio war ja da auch noch auf dem Weg, aber da hat jeder uns... eher abgeraten.
Ja, ich glaube, musst du auch nicht machen, wenn du schon halt Cahuita und Corcovado und alles gemacht hast, dann ist halt Manuel Antonio dann auch nur noch ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.
Genau, und da auch dann jeder davon berichtet hat, dass dieser Park super überfüllt wäre und das sehr, sehr, sehr touristisch wäre, haben wir dann gesagt, okay, dann sparen wir uns die Zeit und fahren weiter und lassen das dann aus. Genau. Und sind dann direkt weiter auf die Nicoya-Halbinsel.
Und seid ihr nach Santa Teresa?
Genau, waren wir in Santa Teresa.
War die dort surfen oder habt ihr da gemacht?
Wir haben uns überlegt, ob wir das in Santa Teresa machen, aber uns wurde dann empfohlen, dass wir doch lieber, wenn wir nach Samara fahren, dass wir da dann das Surfen lernen sollen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also wir waren 2 Tage in Santa Teresa und haben da auch noch mal ein bisschen entspannt. Und das war eigentlich auch ein schnuckeliger Ort und wir haben super leckere Smoothies getrunken und wir haben auch
sehr entspannter
total
Ort.
Ne? Entspannt. Es waren sehr viele Surfer da, auf jeden Fall. Mhm. Aber das waren schon echt gute Surfer, die ja ihre eigenen Bretter dabei hatten. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben uns das auch mal angeguckt und haben gesagt, okay, dann fahren wir lieber nochmal. Also wir wollten ja sowieso weiterfahren, aber haben dann gedacht, okay, dann machen wir das in Samara, wenn uns das eher empfohlen wird. Und nach 2 Tagen sind wir dann auch nach Samara weitergefahren und da hat es uns auch wirklich super gut gefallen, unabhängig von den Surfbrettern weil das auch nochmal ein schöner Ort war mit vielen tollen Bars direkt am Strand und wir hatten auch ein tolles Hostel gefunden, wo eigentlich der Chef dieses Hostels total darauf aus war, dass die Leute, die dort bei ihm übernachten, Kontakt zueinander erhalten und hat jedem neuen Gast sein Würfelspiel beigebracht und so haben dann immer alle zusammen am Abend gewürfelt und ja, das war eigentlich einfach eine schöne Zeit und man hat viele Menschen kennengelernt nochmal und deswegen waren wir da dann auch im Endeffekt 4 Tage und sind gar nicht mehr noch weiter nach Norden gefahren, was man ja hätte auch noch machen können auf der Nicoya-Halbinsel. Sondern nach diesen 4 Tagen sind wir dann noch, hatten wir unser Auto nur noch 2 Nächte und wir hatten gehört, dass der Tenorio-Nationalpark, dass man den mit Bus zwar erreichen kann, aber dass das eher umständlich ist und haben dann gesagt, okay, dann fahren wir da noch mit dem Auto hin und haben dort in einem Tal zwischen ganz vielen Vulkanen übernachtet und sind dann am nächsten Morgen direkt los zu dem Rio Celeste und waren auch die allerersten, die dort waren und haben dann im Endeffekt ja die erste Stunde ganz für uns gehabt dort und das war ja faszinierend. Also ich denke, das ist ja auch bei dir bestimmt in Erinnerung geblieben, diese beiden farblosen Flüsse, die dann zusammenfließen
ja.
Und diese blaue Farbe entsteht.
Absolut, also wir waren ja in der Regenzeit, da war das halt ein bisschen matschiger, unsere Anreise und ein bisschen komplizierter, aber es ist total Wahnsinn, was dich dort erwartet, wenn da, genau wie du gerade sagst, also diese zwei Flüsse zusammenfließen und dann zu diesem Rio Celeste werden und dann zu dieser unglaublichen Farbe wechseln.
Ja, man kann, wenn man das nicht selbst sieht, eigentlich nicht glauben, dass das so in der Natur entstehen kann. Dass so eine Farbe entsteht, ohne dass da irgendeine Fremdeinwirkung dazu geführt hat.
Ja, es ist aber eigentlich nur ganz einfache Chemie.
Genau, unterschiedliche pH-Werte, unterschiedliche Mineralien, die da in dem Wasser mitgeführt werden und schon entsteht diese Farbe.
Ja, ja, und aber halt auch, ja, diese pH-Werte entstehen ja auch durch diesen Geruch, ne? Durch diese, was ist das denn? Schwefel.
Schwefel,
genau. War ja, 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 ja. Genau. Auch, läufst du mal durch, nicht so, boah, nee, nicht schon wieder.
Ja, genau, das ist ein eher unangenehmer Geruch, aber ging ganz ja. gut. Also haben wir ganz gut verstanden.
Ja, cool. Und dann seid ihr zurück, also nach San Jose und habt den Wagen abgegeben?
Genau, genau. Den Wagen hatten wir deshalb früher abgegeben, weil unser Budget für die ganze Zeit nicht ausgereicht hat für den Mietwagen. Ja. Und deshalb haben wir uns dann eigentlich entschieden, dass wir nochmal nach Nicaragua weiterfahren mit dem Bus. Und das haben wir dann auch gemacht. Also nachdem wir das Auto abgegeben haben, haben wir ein Busticket gebucht und sind dann nach Nicaragua weitergefahren.
Okay, und dann seid ihr dann quasi über Peñas Blancas nach San Juan del Sur wahrscheinlich gefahren.
Genau, richtig. Beziehungsweise fast richtig. Wir sind nicht nach San Juan del Sur, das hatten wir uns überlegt, wir sind nach Ometepe.
Ah ja, mhm. Dann genau. über Rivas nach Moyoralpa, glaube ich, heißt das genau. der Ort. Und dann da auf genau. Ometepe Island.
Genau, genau.
Auch ein so mega, mega cooler Ort, oder? Also eben Moyoralpa nicht, aber Ometepe finde ich halt einfach total geil.
Das fand ich schon vorher so faszinierend, dass das einfach in so einem großen See, in so einem, das ist einer der größten Süßwasserseen überhaupt, dass da eine Insel in der Mitte steht mit zwei Vulkanen. Und ja, also das musste ich unbedingt, das wollten wir alle unbedingt sehen und deswegen haben wir das auch direkt mit in unsere To-Do-Liste aufgenommen und sind dann da auch 3 Tage geblieben auf Ometepe und haben da verschiedene Unternehmungen dann gemacht.
Das cool. War das denn schwer und anstrengend, von San Jose nach Rivas zu fahren?
Nee, das war eigentlich nicht schwer. Wir haben halt am Tag vorher überlegt, wie wir das am besten machen. Welche Busfirma wir nehmen. Da gab es ja verschiedene Angebote und wir sind im Endeffekt mit Tika Bus gefahren. Die haben dann auch einen Pauschalpreis genommen für die Hin- und Rückfahrt. Das konnten wir dann gleich mitbuchen und das hat entweder 59 oder 79 Dollar gekostet. Das war im Endeffekt zwar viel Geld, aber es war in Ordnung und die haben uns dann aber auch an der Grenze geholfen mit dem Ausreisestempel und dem Einreisestempel und da muss man dann auch noch Ausreisegebühr zahlen. Das haben die dann alles noch mit abgewickelt, weshalb wir dann eigentlich gesagt haben, okay, das machen wir. Und die haben uns bis nach Rivas gefahren und von dort aus konnten wir dann die Fähre nehmen. Also das war eigentlich relativ entspannt und auch auf dem Rückweg sind wir dann abgeholt worden und auch wieder dorthin gebracht worden, wo wir dann im Endeffekt rausgeworfen werden wollten. Also es war gut organisiert und ja, das war im Endeffekt eine gar nicht so komplizierte Angelegenheit.
Hast du zum Glück keine Drohne dabei gehabt, oder?
Nee, habe ich überlegt, aber habe ich nicht gemacht im Endeffekt.
Das also war Glück gehabt, sonst wär das in Nicaragua nicht durchgegangen.
Ah, okay. Ja gut, dann war ich echt froh, weil gerade für Costa Rica hatte ich mir das schon überlegt, aber im Endeffekt dann doch dagegen entschieden, aber das wusste ich gar nicht, dass man die nicht mit nach Nicaragua nehmen darf.
Wurde mir Managua abgenommen am Flughafen. Oh, es ist sehr, sehr ärgerlich. Eine lange Story. Ihr wart 5 Tage, erinnere ich mich, in Nicaragua. Davon wart ihr 3 in Ometepe und die letzten 2 ist An- und Abreise oder wart ihr nochmal woanders?
Nee, also wir waren sogar 6 Tage dort. Wir waren 3 Tage in Ometepe und 3 Tage in Granada.
Ah, okay. Oh, okay. Da seid ihr auch noch hingefahren?
Genau. Das war eigentlich der zweite Ort.
Und eine sehr historische Stadt.
Ja, eine sehr historische Stadt. Teilweise schön, teilweise nicht so schön. Mhm. Aber im Endeffekt eine super Erfahrung, auch dort gewesen zu sein. Und wir haben von dort aus auch noch eine Tour gemacht zum Vulkan, wo wir Lava sehen konnten. Und das war auch so ein unglaubliches Erlebnis, dass man dann wirklich live und in Farbe sozusagen Lava gesehen hat. Und man hat die brodeln sehen und ja, man hat, also es war einfach so ein mächtiges Gefühl, da hat man auch wieder gesehen, was für eine Kraft in der Natur herrscht. Und das war dann im Endeffekt noch
eigentlich faszinierend, oder, dass wir als Menschen hier überleben können.
Genau, richtig. Und das spürt man so im Alltag selten, aber dann dort war das wieder so ein starkes Gefühl, wie mächtig die Natur eigentlich ist und wie klein wir sind.
Naja, auf jeden Fall. Jetzt, aber jetzt sag mal, ihr seid dann aber wieder zurück nach San Jose gefahren und von dort aus nach Kuba geflogen, ne? Wenn ihr es ein bisschen besser organisiert hättet, dann wärt ihr von Managua geflogen.
Richtig, genau. Eigentlich war auch Nicaragua gar nicht auf dem Schirm von Anfang an, sondern das ist ja im Endeffekt nur entstanden, weil wir den Mietwagen nicht länger haben konnten. Sonst hätten wir uns noch ein bisschen mehr Zeit in Costa Rica gelassen. Und es war dann im Endeffekt eine komplett spontane Aktion. Eigentlich war geplant Costa Rica und Kuba. Und Nicaragua war dann spontan. Natürlich im Nachhinein hätten wir das dann vorher schon mitplanen können. Dann hätten wir einfach den Flug von Managua genommen. Aber so ging das auch. War dann eben mal eine längere Anreise oder eine längere Fahrt dann nochmal zurück nach Costa Rica. Aber
wie lange war die Fahrt dann nochmal?
Das waren 5 Stunden.
Aber das geht ja. Von Granada nach San Jose sind 5 Stunden gewesen.
Das war genau, das war die Strecke, das ging eigentlich.
Das ist ja wenig.
Ja, also wir sind aber eben auch nicht ständig irgendwo stehen geblieben, sondern sind eigentlich strikt durchgefahren.
Okay, also es überrascht mich. Also das ist.
Ja.
Aber ja, das ist aber gut, okay, dann ist das so. Es erscheint mir als sehr, sehr wenig. Ich hätte jetzt irgendwie ja mit 10 bis 12 Stunden gedacht.
Nee, so lange war es nicht. Nee.
Okay, krass. Ja. Und dann seid ihr quasi von San Jose nach Kuba. Kuba sprechen wir aber heute nicht an, weil das sprengt den Rahmen. Da wart ihr auch nochmal 10 Tage. Aber ich finde es cool, was ihr erlebt habt. Also Hut ab, was ihr da, also eigentlich in kurzer Zeit habt ihr viel gemacht.
Auf jeden Fall, ja.
Also würdest du das auch so empfehlen? So, oder würdest du sagen, naja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, den Mietwagen im richtigen Land buchen und dann ist das vielleicht ein bisschen entspannter?
Ja, also ich denke, für Costa Rica hatten wir auf jeden Fall genug Zeit. Nicaragua bietet natürlich noch viel mehr, als dass man da sagen kann, dass man in 6 Tagen das meiste gesehen hat. Deswegen, ja, am besten natürlich den Mietwagen im richtigen Land buchen und dann den Plan genauso machen, dass man den natürlich optimal auch nutzen kann. Und Costa Rica hat für uns ausgereicht. Es gab zwar immer noch Dinge, die man hätte machen können, wie zum Beispiel an der Tortuguero, an der Karibikküste.
Genau, wollte ich gerade sagen, die Ecke habt ihr nämlich gar nicht gemacht. Genau. Und so Arenal und so habt ihr auch nicht wirklich gemacht, ne?
Da sind wir nur dran vorbeigefahren und haben da nochmal übernachtet, aber im Endeffekt war das auch gut so, weil da waren einfach so viele Touristen.
Ja,
total überlaufen, deswegen bin ich da gar nicht so böse drum, dass wir da gar nicht mehr waren.
Okay. Ja. Aber cool, also ihr habt also echt wahnsinnig viel erlebt für die Zeit. Sehr, sehr cool. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in deinen Prüfungen. Wir sprechen jetzt auch über eine Stunde und das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir vielmals, dass du heute die Zeit gehabt hast.
Gerne. Ich habe schon so oft von eurem Podcast profitiert und habe den mir gerne angehört, sodass ich gedacht habe, wenn ich irgendwas zurückgeben kann, dann doch vielleicht eigene Reiseerfahrung. Und deshalb habe ich das auf jeden Fall sehr gerne gemacht.
Finde ich gut. Ich hoffe, dass der eine oder andere auch genauso inspiriert ist und das vielleicht auch macht und sich meldet. Und ich danke dir, dass das heute geklappt hat und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Viel Erfolg für deine Prüfungen.
Vielen Dank.
Und alles Gute für deine zukünftigen Reisen und bis bald.
Danke. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder. Podcast ist vorbei und Wahnsinn, ne? 128. Podcast-Folge. Das bedeutet übrigens auch, dass ihr alle Shownotes unter www.offthepath.com/Folge128 findet. Dort findet ihr auch einen Link zu dem Buch Vogelfrei, das ja heute diese Folge präsentiert, beziehungsweise Edelbooks präsentiert diese Folge und hat sich entschieden, das Buch Vogelfrei euch zu präsentieren. Also ihr bekommt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel bei eurem lokalen Buchhändler oder halt eben auf eurem nicht lokalen Buchhändler im Netz. Da könnt ihr es euch besorgen. Oder aber ihr versucht euer Glück und hinterlasst einfach eine Bewertung auf iTunes, wenn ihr über 18 seid und in Deutschland lebt. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eins von den nächsten, von den drei Büchern. Teilnahmeschluss ist übrigens dann übernächste Woche. Also ihr habt 2 Wochen Zeit dafür. Und übernächste Woche Dienstag. Heute ist Dienstag, dann da ist dieser Podcast online gegangen. Also ihr habt 14 Tage Zeit. Und eine Sache wollte ich euch noch erzählen, das habe ich ja am Anfang, am Ende meiner Intro quasi noch erwähnt. Wir hatten gestern ein ganz, ganz tolles Meeting bei uns hier in Garmisch. Und es wird mit größter Wahrscheinlichkeit eine neue Leserreise geben. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir hatten uns eigentlich entschieden, dass wir es nicht mehr machen würden, weil wir bei der ersten Leserreise sehr, sehr viel drauf gezahlt haben, bei der zweiten Leserreise sehr wenig dran verdient haben. Das ist schon ein sehr, sehr großer Zeitaufwand. Aber, Lino und ich waren uns eigentlich sehr schnell einig, dass wir jetzt an Leserreisen nicht reich werden wollen, weil es einfach viel zu viel Spaß macht. Es macht wirklich so viel Bock, mit euch unterwegs zu sein. Wir haben immer so eine geile Zeit in Südafrika. Die Truppe hat sich seit Südafrika, das ist jetzt ein Jahr her, unsere Südafrika-Reise ist jetzt fast genau heute, ja, doch, fast genau ein Jahr her. Und die haben sich innerhalb der letzten 12 Monate 1, 2, 3 Mal mindestens alle getroffen und jetzt planen sie schon das 4. Treffen. Es ist einfach wirklich immer so, so cool und macht einfach so viel Bock, dass wir gesagt haben, komm, wir machen es einfach nochmal. Eigentlich hatten wir das Thema Leserreisen an den Nagel gehängt, aber ja, so viel dazu. Was ihr dafür machen müsst und wo es hingeht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil ehrlich gesagt, ich möchte noch nicht so viel sagen. Aber ihr könnt mir schreiben auf Instagram, @offthepath. Oder aber, was noch viel besser ist, und dann bekommt ihr es wirklich als allererste zu sehen und zu lesen, einfach unseren Newsletter abonnieren, einfach auf Off the Path gehen, da findet ihr da so ein kleines Fensterchen, und da einfach abonnieren, einfach eintragen, und dann seid ihr dabei. Und dann schreibe ich, sobald ich alle Informationen habe, die ich vermutlich jetzt irgendwie im Laufe der Woche zusammenbekommen werde, weil ich ja am Freitag nach Australien fliege. Und dann bekommt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr euch einfach ganz schnell bewerben. Das funktioniert bei uns eigentlich recht einfach. Ihr bewerbt euch für die Leserreise, wenn ihr an dem Datum könnt. Es wird über einem Wochenende gehen, also wir machen ein verlängertes Wochenende. Es wird 4, 5 Tage sein, das kann ich euch schon mal sagen. Über einen Samstag und einen Sonntag, also ihr müsst euch quasi den Freitag und den Montag freinehmen, also vielleicht so 2 Tage, vielleicht 3. Alle, die 3 Tage nicht mehr Zeit haben oder 2 Tage nicht mehr Zeit haben, Urlaub, die sind ja natürlich jetzt raus für dieses Jahr, aber alle anderen sind noch mit drin, das ist schon mal gut. Und es funktioniert wie folgt, ihr bewerbt euch, fragt parallel schon mal bei der Arbeit nach, ob ihr Zeit habt, dann telefonieren wir. Und wenn wir beide uns verstehen, dann passt das und dann bist du eigentlich dabei. Und dann kannst du das fest in der Arbeit eintragen oder eintragen lassen und dann haben wir eine coole Zeit. Du, Icke, Line und noch 6 andere. Also wirklich eine sehr, 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 sehr kleine Truppe und dann haben wir ein paar richtig coole Tage irgendwo. Hört sich das gut an? Wenn ja, dann wie gesagt gerne einfach auf Off the Path gehen und im Newsletter eintragen oder einfach bei Instagram schreiben. Dann merke ich mir das. Soweit zu heute. Diese Folge ist lang genug geworden. Ich muss übrigens auch noch ein bisschen was planen. Ich muss auch noch packen und Visum ist auch schon durch. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir fliegen wirklich. Und ich wünsche euch eine super geile, geile Woche. Und dann hören wir uns ja nächste Woche hier im Podcast. Und denkt dran, ihr könnt diese 3 Bücher gewinnen oder eins von den 3 Büchern. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Vogelfrei heißt es. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Tschüss!